Achtung, Hinweis. Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie auch von Juli bis Dezember digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark, ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin. Danke für diesen Sendeplatz immer am zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Wie die Zeit vergeht.
Die Radioinitiative Rödermark feiert gerade ihr einjähriges Jubiläum.
Willkommen heute zur 13. Sendung. Unsere Themen heute sind
Infos und ein Interview zur Demenz-WG in Urberach.
Interview der Behindertenbeauftragte in Rödermark.
Interview Tagesmütter vom Deutschen Kinderschutzbund Rödermark.
Interview Verein Seniorenhilfe Rödermark.
Interview Familienfest am Vatertag der Kolbingsfreunde.
Hinweis, Kältenausstellung und ein paar Veranstaltungstipps.
Eigenvorstellung der Jugendstreaming AG Rödermark.
Interview, wieder mal ein Buchautor aus Rödermark.
Sonderhinweis auf die Juli-Sendung.
Übrigens, wer bei dieser Sendung gerne aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074-911-350.
Durch die Sendung führen
Sadaf Saidi
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Ute Schmidt von der Stadtverwaltung Rödermark.
Unser erster Beitrag heute.
Die Alterskrankheit Demenz, die immer noch nicht heilbar ist, ist auch in Rödermark ein wichtiges Thema.
Ein paar Zahlen. Laut aktuellen Altenplan des Kreises Offenbach liegt der Anteil an über 60-Jährigen in Rödermark bei 2030 von insgesamt 8.100 Einwohnern.
Die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung schätzt man auf ca. 10%.
Die meisten Demenzkranken werden zu Hause betreut und nur ein kleiner Anteil davon lebt in den drei Altenpflegeheimen in Rödermark.
Seit 2015 gibt es eine selbstverwaltete, ambulant betreute Wohngemeinschaft für 12 Menschen mit Demenz im Franziskushaus in Oberach.
Wolfgang Geigenweigt interviewt Nina Bernit, die als Sprecherin der Mietergemeinschaft das Leben und die Vorteile der Demenz-WG schildert.
Ich befinde mich in der Demenz-WG in Urberach und möchte jetzt Ihnen Grundsätzliches erklären. Was ist eigentlich eine Demenz-WG? Demenz-WGs sind Wohn- und Lebensgemeinschaften mit alltags- und familiennahen Strukturen und sind eine gute Alternative zur stationären Betreuung und Pflege. Die Menschen mit Demenz sind Mieter in einer ambulanten Struktur. Davon gibt es in Hessen ca. 25 WGs. Sie sind insbesondere für Menschen geeignet, die Wert auf eine möglichst selbstbestimmte und eigenständige Lebensführung legen. Deren bevollmächtigte Angehörige und rechtliche Betreuer wollen gemeinsam an der Betreuung teilhaben und in der Verantwortung bleiben. Jeder Mieter hat ein eigenes Zimmer. Das Herzstück jeder WG ist in der Regel eine große Küche, an der täglich frisch unter anderem die Lieblingsspeise gekocht werden kann. Und natürlich das gemeinsame große Wohnzimmer. Die Toiletten und Bäder werden geteilt. Die Mietergemeinschaft beauftragt einen professionellen ambulanten Dienst mit der 24-Stunden-Betreuung und Pflege. Wichtig ist der große Garten mit den gesicherten Rundwegen. Voraussetzung für ein Wohnen in einer Demenz-WG ist ein ärztliches Attest mit der Diagnose Demenz. Begrüßen möchte ich zu diesem Thema die Sprecherin der Mietergemeinschaft. Guten Tag, Nina Bernet.
Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung.
Seit wann und warum wohnt eigentlich Ihre Mutter in der Wohngemeinschaft?
Ja, meine Mutter, die wohnt seit ungefähr Ende 2016 in der WG, also nunmehr 8 Jahre tatsächlich. Damals hatten wir, beziehungsweise mein Bruder und ich, haben das damals gemerkt, dass sie überall Post-its hingehangen hat und einfach sehr vergesslich wurde. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Und ja, sie hat einfach auch nicht mehr eigenständig gekocht. Sie hat nur noch Toast mit Käse gegessen. Mag für den einen ja ganz nett sein, für den anderen jeden Tag vielleicht nicht mehr. Und ja, hat einfach auch generell vergessen, sich zu pflegen. Ja, Grund, warum wir allerdings auch gesagt haben, dass die Demenz-WG eine gute Alternative wäre, ist, weil sie immer gesagt hatte, sie will nicht ins Heim. Das war so der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, was anderes zu finden als ein Heim.
Frau Bernhardt, wie gestaltet sich denn der Alltag der Bewohnerinnen?
Ja, also der Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner, meistens fängt es so zwischen 7 und 9 Uhr an. Alle können individuell aufstehen, wann sie auch möchten. Jeder kann so lange ausschlafen, wie er will. Und dann gibt es Frühstück, es gibt Mittagessen, Abendessen. Auch da in der Hinsicht, Frühstück, Mittag, Abendessen ist individuell gestaltbar. Jeder kriegt irgendwann mal seine Lieblingsspeise hingestellt oder beziehungsweise macht es auch sogar selber, weil hier in der WG wird auch darauf geachtet, dass die Bewohner und Bewohnerinnen auch eigenständig mithelfen und sich eben auch an den ganzen Arbeiten, Hausarbeiten beteiligen, so wie Backen, Kochen oder einfach ganz normal nur Kartoffel schälen. Und ansonsten ist es so, dass sie hier auch eine Individualbetreuung haben, entweder pro Person oder auch in Gruppen. Und da haben wir eine Betreuungskraft, die jeden Tag da ist und mit ihnen verschiedene Sachen macht, wie Spiele spielen, singen oder im Garten sich hinsetzen und irgendwie mit Kegeln spielen.
Ich habe gehört, es kommen auch Nachbarn aus der Nachbarschaft und singen gemeinsam.
Ist das richtig? Das stimmt allerdings auch, ja. Es gibt auch Nachbarn, die sich hier gut einbringen. Die kommen regelmäßig vorbei, lesen Geschichten vor oder singen mit der ganzen Truppe, was auch sehr, sehr schön ist. Und so läuft es aktuell hier ab. Generell ist es so, dass die sich hier, ich würde sagen, wohler fühlen.
Okay, was sind denn die weiteren Vorteile in dem Wohnen und Leben hier in einer Demenz-WG?
Das kann man eigentlich ganz klar beantworten. Die Menschen kriegen hier viel mehr Zeit, beziehungsweise auch das Pflegepersonal hat viel mehr Zeit, auf die Bewohner einzugehen. Und das ist sehr, sehr schön. Ansonsten ist ja auch die individuelle Betreuung etwas, wo ich sagen muss, das ist echt großartig. Weil wenn man so drüber nachdenkt, übers Heim, wenn da 2 Personen 30, 35 Personen zeitgleich betreuen, ist das hier dann doch etwas anders bei 12 Personen in der WG. Und dann 2 Betreuer oder 2 bis 3 teilweise, da hat man viel mehr Zeit, auf die Person einzugehen. Das ist also mehr oder weniger, ich würde sagen, keine Massenabfertigung. Und man wird halt einfach auch in dieser WG alt. Also man kommt hier hin und ist aber hier in der Gemeinschaft und alle verstehen sich gut. Vielleicht nicht am Anfang unbedingt, aber irgendwann mal versteht man sich schon sehr, sehr gut und spielt sich so drauf ein, ja.
Ergänzen kann ich noch, dass auch die Menschen hier sterben können. Das ist auch natürlich und selbstverständlich. Ja, jetzt haben wir vorhin ja gehört von einer Mietergemeinschaft. Was haben denn die Angehörigen für Aufgaben und Pflichten in dieser Mietergemeinschaft und die rechtlichen Betreuer?
Die Mietergemeinschaft hat verschiedene Aufgaben und Pflichten. Die Mietergemeinschaft hat eine sogenannte Mietergemeinschaftsvereinbarung, in der auch tatsächlich eingetragen ist, wer für was zuständig ist. Es gibt Personen, die kümmern sich um Getränke. Es gibt Personen, die kümmern sich um die Haushaltskasse. Dann gibt es Ansprechpartner, wenn jemand einzieht. Dann gibt es sogar eine Person, die sich um Technik kümmert bei uns. Und dann gibt es auch noch Personen, die sich darum kümmern, um sonstige Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Events, Geburtstage oder die Organisation von Sommerfesten, Weihnachtsfesten oder zum Beispiel Fasching. Und dass hier mit den Bewohnern auch entsprechend gefeiert wird und das Leben zelebriert wird. Ansonsten gibt es noch mich als Sprecherin der Mietergemeinschaft. Ich kümmere mich darum, dass wir Gespräche führen mit dem Pflegedienst. Dazu muss man sagen, wir hatten zum Beispiel auch schon einen Pflegedienstwechsel und wir sind da auch sehr frei, weil wir das auch selbst als Mietergemeinschaft entscheiden können. Aber generell ist es so, was wir gemeinsam beschließen oder in der Mehrheit, sage ich jetzt mal, wird auch eben umgesetzt und generell alles in der Mietergemeinschaft besprochen.
Frau Bernhardt, was kostet denn die Miete und Pflege und Betreuung? Ist das eigentlich teurer wie ein Pflegeheim oder wie ist das so?
Also man kann grundsätzlich sagen, dass es Pi mal Daumen das Gleiche ist. Die Miete ist um die 650 Euro, Pflege und Betreuung um die 2000 Euro, ist natürlich auch immer abhängig davon, welchen Pflegegrad hat ein Bewohner oder eine Bewohnerin. Dann haben wir so Sachen, dass wir um die 300 Euro für die Haushaltskasse regelmäßig monatlich einzahlen pro Person, eben um sowas wie Putzdienst, Reinigungsdienst bezahlen zu können, um das normale Essen eben auch zu finanzieren. Im Übrigen ist das Essen immer gesund und frisch bei uns. Da wird extrem Wert drauf gelegt und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber und ich denke auch die komplette Mietergemeinschaft. Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass es ähnliche Kosten sind wie im Heim, nur vielleicht ein bisschen besser.
Und jetzt zum Abschluss eine persönliche Frage. Würden Sie, wenn Sie demenzkrank werden, was ich natürlich nicht hoffe, selbst in einer Demenz-WG wohnen wollen?
Ich würde sagen ganz klar ja. Meine Mutter hat damals schon gesagt, sie möchte nicht ins Heim. Sie hat es mich überführt. Ich möchte auch nicht ins Heim. Das heißt, ich würde auch sehr gerne in eine Demenz-WG gehen wollen, eben weil es eine individuelle Betreuung hat und man mehr auf mich eingeht und ich hier viel mehr Freiraum habe. Ich kann mich in den Garten setzen, wann ich will. Ich kann kochen, ich kann backen, wann ich will. Ich persönlich backe ja für mein Leben gerne. Und hier hätte ich noch die Möglichkeit, immer wieder für jeden Geburtstag mich einzubringen und meinem Hobby einfach nachzugehen und jedes Mal zu kochen und backen. Das ist doch super.
Sie haben vergessen den schönen Schokopudding, den Sie so gerne mögen. Den können Sie natürlich dann später auch hier essen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Weitere Details und Ansprechpartnerin finden Sie auf der Homepage www.demenz-wg-hessen.de. Und dort kann man hessenweit den Ort anklicken und dort findet man auch Ansprechpartner und Telefonnummern und Adressen von der Demenz-WG in Urbach. Vielen Dank, Nina Bernet, herzlichen Dank für das Gespräch.
Greta Diedrichs interviewt Bernd Koop, den Behindertenbeauftragten der Stadt Rödermark, über sein umfassendes Aufgabengebiet.
Sein Credo: Keiner soll mit seinen Nöten alleine gelassen werden.
Am 10.03.2021 teilte die Stadtverwaltung mit, Bernd Koop ist Rödermarks erster Behindertenbeauftragter. Herr Koop, welche Aufgaben wurden Ihnen hiermit ehrenamtlich übertragen?
Mit dieser Bestellung bin ich ein zentrales Sprachrohr für Menschen mit Behinderung in unserer Stadt. Ich nehme damit die Interessen dieser Menschen wahr und trage dazu bei, dass die Inklusion in allen Lebensbereichen für behinderte Menschen langfristig ermöglicht wird. Ich berate aber auch den Magistrat und die Verwaltung unserer Stadt in allen Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderung und ihre Interessen betreffen. Dies umfasst beispielsweise die Mitwirkung im Rahmen kommunaler Zukunftsplanung, insbesondere bei öffentlichen Gebäuden, Verkehrswegen und behindertenrelevanten Planungen. Ich bin somit ein Bindeglied zwischen den behinderten Bürgern und der Stadtverwaltung für Rödermark.
Es gibt viele Arten der Behinderung. Sind Sie sowohl für psychische als auch für seelische und mental Gehandicapte die Anlaufstelle?
Als Sozialberater kann ich auch Menschen, die körperlich, geistig und psychisch behindert sein können, gemäß dem Sozialgesetzbuch beraten. Ich kann Ihnen erklären, wo man Anträge für Schwerbehinderung, Pflege oder auch Sozialgeld und so weiter beantragt. Aber beim Sozialverband VDK werden Sie als Mitglied bei all diesen Anträgen geholfen und auch vertreten.
Wie werden die Nöte der Menschen mit Handicap ermittelt? Beziehungsweise erhalten Sie Hinweise oder Anfragen oder haben Sie so eine Art Katalog, den Sie als Leitfaden nehmen?
Ein Katalog für meine Aufgaben gibt es nicht. Aber behinderte Menschen, die Nöte haben oder erkennen, können sich gerne direkt an mich wenden. Diese Probleme sind oft individuell und müssen so auch je nach Fall behandelt werden. Da viele Menschen nicht gerne mit diesen Nöten zur Verwaltung gehen, bin ich als Bindeglied dazu da, auch Menschen, die Probleme in ihrem Haus oder in der Wohnung durch ihre Behinderung oder Alter haben, kann ich als Wohnberater helfen, um damit die Wohnstätte so zu gestalten, dass man so lange wie möglich darin bleiben kann. Nur behindertengerechte Wohnungen kann ich nicht vermitteln.
Wie funktioniert Inklusion in Kitas und Schulen? Ist das mir bekannt? Wie aber geht das bei Erwachsenen oder bei der älteren Generation? Vermitteln Sie auch angemessene Jobs?
Oft sind Menschen mit Behinderungen Barrieren ausgesetzt, die für sie unüberwindbar sind und damit ausgeschlossen werden. Was nützt mir ein guter Arzt, wenn ich nicht in die Praxis kann, da ich die Treppen zur Praxis nicht gehen kann oder für meinen Rollstuhl es keinen Lift gibt? Es gibt viele Barrieren in unserer Stadt, die für Gehbehinderte, psychisch Kranke, Blinde und kommunikativ Behinderte und so weiter große Probleme machen und sie oft auch vom normalen Alltag oder Veranstaltungen ausschließen. Solche Barrieren können an mich gemeldet werden, die ich dann an die Fachabteilung oder den Magistrat weitergebe, um nach Möglichkeiten der Verbesserung gemeinsam zu suchen. Damit kann man erreichen, dass gehandicapte Menschen, das gilt aber auch für alte und kranke Menschen in unserer Stadt, für all ihre Interessen eingeschlossen sind und nicht wegen Barrieren von vielen Dingen im Alltag und Freizeit ausgeschlossen sind. In Betrieben gibt es Schwerbehindertenvertretungen, aber durch meine Ernennung als Behindertenbeauftragte gibt es auch eine Vertretung für alle Bürger. Das bedeutet, dass man als behinderter Mensch nicht alleine gelassen ist. Aber angemessene Jobs kann ich nicht vermitteln. Das geschieht durch das Arbeitsamt.
Auch für Rödermark kann man eine App herunterladen. Eine App, die Auskunft gibt über Lokale, Läden etc., die stufenlos erreichbar sind. Auch Computer können hier Auskunft erteilen. Aber wie können sich Leute informieren, die diese technischen Hilfsmittel nicht haben oder nicht bedienen können?
Es gibt eine Broschüre, die der Seniorenbeirat erstellt hat und in der Informationen ausgewiesen werden, bei denen ältere Menschen und Menschen mit Behinderung ersehen können, welche Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten in Rödermark mit Rollstuhl oder Rollator erreichbar sind. Aber auch ich kann gewisse Informationen zu Fragen von Barrieren im Ort geben, oder man kann mich informieren, wo welche bestehen. Dazu kann man mich kontaktieren unter der Telefonnummer 06074 95252 oder unter E-Mail bernd.koop@vdk.de.
Welche Verbesserungsvorschläge wurden schon realisiert und welche Anträge wurden schon gestellt?
Alle neu erstellten bzw. zu erneuerten Straßen werden von mir in der Planungsphase und nach Fertigstellung auf Barrierefreiheit nach DIN geprüft und Stellungnahmen an die Fachabteilung abgegeben. Auf Antrag des Seniorenbeirats wurden auch Behindertentoiletten auf den Friedhöfen in Urberach und Oberroden erstellt und eingerichtet. Defekte Gehwege wurden weitergemeldet und zum Teil auch durch die Stadt repariert. Aber es gibt noch viel zu tun, bis die behinderten Menschen ohne Barrieren in Rödermark leben können.
Vielen Dank, Herr Koop, für dieses Interview und viel Erfolg bei der Realisierung der Projekte.
Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Bürger hier in Rödermark an mich wenden und mir mitteilen, wo sie eventuell Probleme haben. Ich werde mich gerne dafür einsetzen und Ihnen auch helfen. Besten Dank.
An einem Donnerstagvormittag zieht eine große Gruppe an Tagesmüttern mit Betreuungskindern durch Oberroden.
Mit bunt geschmückten Kinder- und Bollerwagen werben sie für neue Tagesmütter und auch ehrenamtliche Wunschgroßeltern.
Roland Lenz interviewt dort Beate Rauch vom Deutschen Kinderschutzbund Rödermark.
hier am Marktplatz in Oberroden. Wie eine Prozession mit lauter größeren Kinderwagen, mit mehreren Kindern, mit gelben Westen und Hütchen, ist die Initiative oder ein Verein.
Deutscher Kinderschutzbund.
Der Deutsche Kinderschutzbund unterwegs, mit vielen Kindern, ganz toll. Und ist auch von der Presse aufgenommen worden. Und ich habe hier jemanden, der was dazu sagen kann, in Bezug, warum das gemacht wird.
Es findet jede Woche die Woche der Kindertagespflege statt. Die findet bundesweit statt. Und die Rödermerger Tagesmütter und Tagesväter überlegen sich jedes Jahr eine Aktion, wie sie die Kindertagespflege in der Öffentlichkeit bekannter machen können.
Ja, prima. Das heißt also im Prinzip, Sie werben damit, dass auch Kinder kommen können zu Ihnen, sofern Plätze da sind. Beziehungsweise sind auch für Pflegemütter jederzeit mit offenem Ohr dabei, dass sie sich melden können bei Ihnen und bereit wären, was zu tun.
Ja, genau, beides. Zum einen werben wir auf jeden Fall für neue Tagesmütter, weil wir suchen ganz dringend Unterstützung für unser Team. Jeder, der sich dafür interessiert, ist ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Man muss eine Ausbildung absolvieren und alles Nähere erfährt man beim Kinderschutzbund in Rödermark. Und wir machen natürlich auch Werbung für unsere Tagesmütter, die mit viel Herzblut hier die Rödermerker Kinder betreuen.
Ja, wunderbar. Das finden wir dann auch bestimmt eine Webseite dazu, wo man mehrere Informationen haben kann. Aber die kann ich nachhinein noch liefern, ist kein Problem. Insofern ist es ja auch, wie ich gelesen habe, interessant für zum Beispiel Wunschgroßeltern. Was hat es damit zu tun?
Wunschgroßeltern ist auch ein Projekt des Kinderschutzbundes hier in Rödermark. Wir haben festgestellt, dass wir viele fitte Senioren haben, die gerne noch eine schöne Aufgabe suchen. Und auf der anderen Seite haben wir viele, viele junge Familien, hauptsächlich in den Neubaugebieten, die eben keine Großeltern in der Nähe haben und die sich sehr darüber freuen, wenn ihre Kinder auch Kontakt zu der älteren Generation bekommen. Und deswegen haben wir das Projekt Wunschgroßeltern ins Leben gerufen.
Ja, finde ich eine super tolle Idee. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Glück, dass es weiterhin so gut läuft und dass Sie viel Unterstützung finden beim Publikum und auch bei sonstigen Aktionen. Und vielen Dank.
Super, vielen Dank. Wir würden uns sehr freuen.
Wäre das was für Sie, mitzumachen?
Hier die Homepage mit allen Kontaktdaten dksb-rödermark.de.
Unser Redaktionsmitglied Dr. Jürgen Ganzer interviewt Birger Flath und Heino Fleischhauer, die beiden Vorsitzenden des Seniorenhilfevereins Rödermark.
Der Verein basiert auf genossenschaftlicher Basis, bei denen sich die Mitglieder gegenseitig helfen und unterstützen.
Sehr geehrter Herr Flath, sehr geehrter Herr Fleischhauer, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier ein bisschen über die Seniorenhilfe zu erzählen und möchte, dass Sie sich zu Anfang erstmal persönlich vorstellen.
Ich heiße Birger Flath, bin 71 Jahre alt und seit 2013 Mitglied bei der Seniorenhilfe. Nach Ende meiner Arbeitszeit als selbstständiger Kaufmann wurde ich 2019 in den Vorstand gewählt, zuerst als Zweiter und dann ab 2020 als erster Vorsitzender.
Mein Name lautet Heino Fleischhauer. Ich bin im Oktober 1944 in Schleswig-Holstein geboren. Mein Familienstand ist geschieden und kinderlos. 1991 bin ich beruflich nach Aschaffenburg gekommen und wurde Geschäftsführer einer familiengeführten Firma mit einer Niederlassung in Magdeburg. Kennenlernen durch meine Lebensgefährtin und Umzug im Jahre 2015. Meine Lebensgefährtin ist seit 2012 Mitglied bei der Seniorenhilfe. Ich bin eingetreten 2019. 2020 wurde ich zum zweiten Vorstand bis heute gewählt.
Können Sie bitte unseren Hörern von Radio Rödermark kurz die Ziele der Seniorenhilfe vorstellen?
Die Seniorenhilfe ist ein Verein auf gegenseitiger Hilfe. Das heißt, die Mitglieder helfen sich gegenseitig, indem sie in der aktiven Zeit Hilfe leisten, um sie dann im Alter in Anspruch nehmen zu können. Für die Hilfe gibt es je nach Leistung Punkte, die angesammelt werden und bei einer benötigten Hilfe dann aufgebraucht werden können. Bei uns kann jeder Mitglied werden, egal wie alt diese Person ist. Der Jahresbeitrag beträgt 7,50 Euro und ist bewusst niedrig gewählt, um jedem die Mitgliedschaft zu ermöglichen.
Vorab zur Erklärung. Der Paragraph 53 Abgabenordnung heißt, mildtätige Zwecke und regelt den Umgang zwischen den beiden Parteien, Helfern und Geholfenen. Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugend- und Altenpflege, die Unterstützung von Personen in Verrichtung des täglichen Lebens, die zu dem Personenkreis des § 53 AO gehören und Mitglieder des Vereins sind, die Förderung der Bildung und Erziehung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Besuchsdienste bei alten oder hilfsbedürftigen Personen, durch die Entlastung pflegender Familienangehöriger, soweit die Pflegerinnen selbst zu den Personenkreis des § 53 Abgabenordnung oder AO gehören, Bekleidung von alten oder hilfsbedürftigen Personen, zum Beispiel bei Behördengängen oder Arztbesuchen.
Wie werden die Aktivitäten denn jetzt dieses Jahr umgesetzt? Was haben Sie denn noch vor dieses Jahr?
Wir haben dieses Jahr vor, also unsere aktiven Mitglieder sind immer bereit zu helfen, und wenn ein unserer Mitglieder anruft, dann bemühen wir uns, jemanden zu finden, und bis jetzt hat es in allen Fällen geklappt, dass derjenige oder die hilfsbedürftige Person auch entsprechend zum Arzt gefahren wird oder begleitet wird zum Einkaufen oder.
Welche Wünsche haben Sie an die Senioren? Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Wir brauchen unbedingt eine Verjüngung der Mitglieder. Unser Altersdurchschnitt von ca. 380 Mitgliedern beträgt zurzeit 79 Jahre. Wenn sich die Tendenz so weiterentwickelt, können wir bald die Leistung aus der Satzung nicht mehr erfüllen, da uns die aktiven Mitglieder fehlen. Wir suchen Jungsenioren und Jungseniorinnen, die in Rente gehen und sich engagieren wollen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man bei einer Fahrt zum Arzt oder einer Veranstaltung sieht, wie dankbar die Menschen für eine kleine Gefälligkeit sind. Ganz wichtig ist es uns, für den ersten und zweiten Vorstand, einem erfolgreichen ehrenamtlichen Engagement gerecht zu werden. Dies bedeutet, für ein verlässliches und konstantes Mitwirken der Beteiligten zu sorgen, besonders für die übernommenen Aufgaben. Erwartungen und Qualitätsansprüche sind daher im ehrenamtlichen Engagement ernst zu nehmen und deutlich zu machen. Sowohl die Personen, die sich engagieren, als auch diejenigen, die davon profitieren, haben letztendlich ein klares Ziel vor Augen, nämlich ein erfolgreiches Gelingen.
Wie erfahren die Jungsenioren etwas über die Seniorenhilfe?
Da sind wir noch dran. Wir sind jetzt mit einem ITler am Verhandeln und dass wir auch in Facebook aktiv werden. Wir haben ja unsere Website und wir haben auch unsere E-Mail-Adresse, über die wir auch jederzeit zu erreichen sind. Auf der Website stehen auch unsere Termine. Wir sind also einmal jeden Monat am zweiten Donnerstag ist ein Mitgliedertreffen bei Kaffee und Kuchen, das um 15 Uhr im Nebenraum der Halle Urberach stattfindet. Und da unterhalten wir unsere Mitglieder mit interessanten Vorträgen oder auch mit Ausflügen. Zum Beispiel fahren wir dieses Jahr am 9. Juni zum Weltkulturerbe Kloster Lorsch. Im Juli haben wir ein Augentraining im Programm. Und im August treffen wir uns zum Sommerfest bei der Turnerschaft in Oberrodenegg. Und alle Veranstaltungen sind auf der Website www.seniorenhilfe-rödermark.de zu sehen und zu erfahren. Zu erreichen sind wir über Telefon 06074 862 606 oder persönlich, indem Sie unser Büro aufsuchen, das montags und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet und von netten Damen besetzt ist.
Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Informationen und wünsche Ihnen alles Gute für die Seniorenhilfe und Ihre Arbeit dort in dieser Institution.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wir bedanken uns auch.
Ja.
An Christi Himmelfahrt hat die Kolbingsfamilie Rödermark zum großen Familientag ins Schillerwäldchen in Breidat eingeladen.
Roland Lenz sprach dort mit Sandra Jäger und Manuela Moormann.
Ja, ich bin hier auf dem Vatertagsveranstaltung Christi Himmelfahrt von der Kolbingsfamilie Oberroden
Und ich habe ja die Frau Sandra Jäger vor mir, die damals schon darauf hingewiesen hat, dass die Veranstaltung stattfindet. Es ist ja einiges los, man sieht es auch im Hintergrund und kann es auch hören. Und es wird auch einiges geboten. Was haben Sie denn heute alles zum Anbieten?
Ja, wir haben einen wunderschönen Gottesdienst heute Morgen gehabt. Ja, und jetzt gibt es hier noch Kaffee und Kuchen, Steak, Bratwürstchen, Kartoffelsalat, selbstgemachten und viele leckere Getränke.
Ich habe das schon gesehen, also die Kuchen sehen ja wirklich toll aus. Einwandfrei, hausgemachte Kuchen, super. Aber für Kinder ist doch auch was angeboten worden, ne?
Ja, wir haben die Hüpfburg aufgebaut. Die Kinder können da fleißig hüpfen und sich Hunger ansammeln sozusagen.
Gut. Ja, diese Veranstaltung wird ja schon seit einigen Jahren von der Kolbing-Familie ausgeführt. Immer gut, wenn man auf viele Helfer zurückgreifen kann. Also im Hintergrund läuft hier etwas Musik. Wäre da mal dran gedacht, vielleicht beim nächsten Mal irgendwas mit musikalischer Untermalung zu machen? Oder vielleicht die Kinder mit einzubinden, mit einem Singen oder Malen oder dergleichen? Wäre das vielleicht eine Idee?
Also wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich auch schon Musikvereine hier bei uns spielen. Und das hat jetzt dieses Jahr leider nicht geklappt, aber vielleicht dann im nächsten Jahr. Wir arbeiten dran.
Na, ist ja eine wunderbare Idee. Haben Sie noch irgendeinen Kommentar zu der Veranstaltung hier?
Ja, wir haben jetzt von der Kolbing-Familie ein Leitungsteam gebildet auf unserer Jahreshauptversammlung und wollen sehen, dass wir das Fest auch mit Generationswechsel jetzt weiter die nächsten Jahre noch durchziehen können.
Super Idee. Ich habe auch gesehen, ungefähr gut ein Drittel bis zur Hälfte dürfte eine ältere Generation da gewesen sein. Viele Kinder, deswegen hat sich die Hüpfburg bestimmt auch gelohnt. Ja. Damit kann ich Ihnen nur allen viel Erfolg wünschen, auch für die Zukunft und auch für dieses Gelingen des Tages. Alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps.
Na, diese keltische Trompete kennt man schon langsam.
In Mitteleuropa begann um 800 vor Christi eine Zeit großer Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Es begann die Zeit der Kelten. Radio Rödermark hat im Januar hierzu einen umfangreichen Beitrag gesendet, der auf lokale und überregionale Zeugnisse einer keltischen Kultur eingegangen ist. Ab dem 31. März bis zum 31. Dezember 2022 finden unter dem Motto Keltenland Hessen vielfältige Veranstaltungen an keltischen Siedlungsorten statt. Das ständig aktualisierte Programm findet man im Internet unter www.keltenland-hessen.de. Auf einen dieser Orte möchte ich heute besonders hinweisen. Es ist der Glauberg in 3695 Glauburg. Die im Museum am Glauberg gezeigte Ausstellung über die Keltenwelt am Glauberg ist seit dem 31. März geöffnet. Sie greift viele neue Aspekte auf der Basis von neuen Ausgrabungen und Forschungen auf. Zentraler Mittelpunkt ist die steinerne Figur des Keltenfürstes vom Glauberg, das Wahrzeichen des Ausstellungsgeländes. Zahlreiche Exponate aus ganz Hessen werden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein einstündiger, geführter Rundgang führt zu den Höhepunkten der Ausstellung über Lebensweise, Kunst, Bestattungssitten, Eisenherstellung und Landwirtschaft der Kelten. Eine kostenfreie App für Smartphone und Tablet kann direkt im Museum aktiviert werden und ermöglicht eine eigenständige Betrachtung der Exponate. Für Kinder gibt es eine eigene Ausstellungsrallye. Nähere Informationen können über das Internet unter www.keltenwelt-glauberg.de abgefragt werden.
Freitag 17. und Samstag 18. Juni, jeweils um 18.30 Uhr, Après-Ski-Komitee e.V. präsentiert das erste Oberärer Kerschbäbe mit Livebands im Kirchgarten der St. Nazarius-Kirche Oberroden.
Samstag, 18. Juni um 19 Uhr. The Plebs Rock and Jazz Fusion auf dem Gelände des Angelsportvereins in Waldacker.
Sonntag, 19. Juni um 20 Uhr, Jazz mit dem Andreas Hertel Piano Trio im Dingerhof Oberroden.
Mittwoch, 22. Juni um 20 Uhr, ein Sommerabend mit Gitarrenmusik von Café del Mundo im Dingerhof Oberroden.
Freitag, 24. Juni um 16 Uhr, Picknick und Spiele aus der Satteltasche zwischen Rodau und Weidenkirche. Es laden ein die evangelischen Kirchengemeinden.
Samstag, 25. Juni um 17 Uhr. Die Jugendfeuerwehr lädt ein zum Sonnenwendfeuer hinter dem Hallenbad in Oberach.
Sonntag, 26. Juni um 10.30 Uhr. 50 Jahre Feier NABU Rödermark. Sektempfang und Ausstellung im Foyer der Kulturhalle Oberroden.
Sonntag, 3. Juli um 16 Uhr. Konzert des Musikvereins 03 Oberroden. Sting and More im Dinierhof Oberroden.
Viele weitere aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie auf unserer Homepage rödermark.de/radioinitiative.
Die innovative Streaming-AG unserer Jugend in Rödermark.
Kurz und knackig. Marcel Hitzel und Julian Dreher klären uns dazu fachmännisch auf.
Ich bin Julian und neben mir sitzt Marcel. Wir sind zwei Jugendliche aus der Stream-AG aus Oberroden.
Was ist die Stream-AG eigentlich? Die Stream-AG ist eine Gruppe von Jugendlichen, die sich einmal in der Woche trifft, um gemeinsam einen Stream vorzubereiten, den wir einmal im Monat auf YouTube und Twitch ausstrahlen.
Ein Stream ist eine Live-Sendung, deren Inhalt wir selber gestalten. Diese Sendung streamen wir dann auf YouTube oder Twitch. Das sind Online-Plattformen, wo jeder kostenlos Videos hochladen oder jederzeit anschauen kann.
Die Inhalte von solchen Streams können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das können Interviews von Politikern unserer Stadt sein, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Spiele online spielen oder das Einspielen von vorbereiteten Videos. Sowas muss allerdings auch vorbereitet werden. Und wie macht man sowas, Julian?
Bei unseren Treffen suchen wir uns bestimmte Personen oder Themen aus, die uns interessieren. Dazu planen wir ein Live-Interview oder einen Videobeitrag. Für dieses Live-Interview laden wir diese Personen ein und stellen ihnen Fragen, die wir zuvor vorbereitet hatten. Um einen Videobeitrag zu produzieren, verabreden wir uns und drehen das Video vor Ort, um es dann beim nächsten Treffen zu schneiden. Wenn wir ein Spiel streamen wollen, suchen wir uns das zuvor aus und bauen es im Stream ein.
Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Stream. Am Tag des Streams treffen wir uns meistens so 1,5 bis 2 Stunden vorher. Wenn alle da sind, fangen wir an, die Kameras, die Mikrofone, das Mischpult und alles, was man so zum Streamen braucht, aufzubauen. Wenn wir dann alles aufgebaut haben, überprüfen wir nochmal, ob alles richtig angeschlossen ist und fangen an, die Lautstärke der Mikrofone einzustellen, also den sogenannten Soundcheck. Danach gucken wir, ob die Kameras gehen und stellen auch da gegebenenfalls die Bildschärfe nochmal ein. Dann wird gestreamt. Während dem Stream wird auch immer geguckt, ob die Lautstärke stimmt, und eine weitere Person kümmert sich um das Aussehen, wie es am Ende die Zuschauer sehen. Wenn wir dann fertig sind, bauen wir alles gemeinsam ab und gehen nach Hause. Beim nächsten Treffen reden wir dann noch einmal über den Stream und legen dann von vorne los.
Wie ist die Stream-AG eigentlich überhaupt entstanden? Wir hatten seit längerem die Idee, eine Stream-AG zu eröffnen, aber das Problem war, uns haben einfach die Mittel gefehlt. Wir hatten zwar schon ein bisschen Equipment, aber einfach zu wenig, um gute Videos zu produzieren. Wir haben uns dann bei der Telekom-Stiftung beworben, die Medienprojekte fördert. Wir haben da dann gewonnen und haben uns durch das Geld, das wir gewonnen haben, dann neues Equipment wie Kameras, Mikrofone oder andere Streaming-Sachen gekauft.
Wenn ihr Lust habt, uns mal live zu sehen, dann schaut doch mal auf der Website der Stadt Rödermark unter der Rubrik Jugendarbeit vorbei. Dort findet ihr dann Links, auf die ihr klicken könnt. Und dann werdet ihr zu YouTube oder Twitch weitergeleitet. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Beitrag gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das waren Julian und Marcel. Tschüss!
Greta Diedrichs nimmt diesmal den Mystery-Buchautor Arno Miet genauer unter die Lupe.
Der gebürtige Rödermerker hat mittlerweile schon zwei hochspannende, esoterische Thriller veröffentlicht.
Herr Miet, Sie sind ein richtiger Oberröder, geboren und wohnhaft im alten Dorfkern.
Zunächst vielen Dank für die Einladung zum Interview. Ja, ich bin im Ortskern von Oberroden geboren und nicht in einer Klinik. Genauer, ich erblickte das Licht der Welt dort, wo heute meine Hausbar steht.
Sind Sie auch der geborene Autor oder haben Sie das Schreiben erst später für sich entdeckt?
Ich glaube, zum Autor wird man nicht geboren. Das entwickelt sich. Wenn man Glück hat, so wie ich, spielt das Elternhaus und die Schule, also der oder die Deutschlehrer, eine Rolle. Angefangen zu schreiben habe ich im Sportverein als Pressewart. Später kamen dann im Beruf technische Berichte und Präsentationen dazu. Gegen Ende meiner beruflichen Laufbahn reichte es dann mit der Technik und ich konnte mich auf meine Lieblingsgebiete Mystery, Esoterik und Geschichte konzentrieren. Wenn man heute Esoterik erwähnt, wird man leider oft in eine falsche Schublade gesteckt. Dabei ist Esoterik nur das, was Shakespeare in Hamlet mit folgendem Spruch meinte: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumt.
Bei Ihren vielen Reisen, sowohl beruflich als auch privat, sind Sie mit anderen Kulturkreisen in Kontakt gekommen. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Bücher?
Auch hier hatte ich Glück. Ich durfte mit Siemens um die Welt reisen. Für meine Bücher waren die Reisen nach Indien, Nigeria und auch USA aber nur das i-Tüpfelchen. Ich glaube fest, dass meine frühen Erfahrungen mit dem Tod in der Familie eine große Rolle für meine Bücher spielten.
Ich bin dann mal weg, schrieb Harpe Kerkeling. Auch Sie wanderten über Finisterre, das heißt Ende der Welt, bis Santiago de Compostela, also Zeit zu meditieren. Wandert da auch die Seele? Denn Ihr erstes Werk trägt den Titel Die Allianz der Seelenwanderer. Was ist damit gemeint?
Also der Reihe nach. Ich bin mit meinem Freund Ralf Schneider 2016 von Porto in Portugal nach Santiago de Compostela gelaufen, also den Camino Portugues, und ein Jahr später mit meiner Frau den Camino Inglés von Ferrol nach Santiago. Und ja, auch bei diesen Wanderungen fängt man an nachzudenken. In meinem Fall auch über die Seelenwanderung. Die Seele wandert da natürlich auch immer mit. Ich habe das einmal für das evangelische Kirchenblatt Der Gockel in einem Aufsatz Unterwegs mit leichtem Gepäck beschrieben. Mit Seelenwanderung ist etwas Transzendentes gemeint, nämlich die Wanderung der Seelen in die Zwischenwelt nach dem Tod und von dort aus wieder zurück in einen anderen Körper, wenn die Seele noch nicht reif oder würdig für das Nirvana ist.
Können Sie uns etwas über dieses Werk, die Allianz der Seelenwanderer, erzählen?
Ja, da kann ich natürlich ganz viel erzählen, aber ich will es ganz, ganz kurz machen. Im Buch Allianz der Seelenwanderer wird der Kampf Gut gegen Böse beschrieben. Die gute Seite zeigt den Menschen, dass es Seelenwanderungen gibt und sich die Menschheit dadurch sogar weiterentwickeln könnte, wenn man sich immer wieder an frühere Leben erinnert. Die böse Seite versucht genau dies mit vielen Attacken zu verhindern. Das ist der Kern des Buches, um den sich alles in Form eines mystischen Romans dreht.
Vor allem fernöstliche Religionen befassen sich mit der Reinkarnation. Werden wir wirklich neu geboren? Gibt es dafür irgendwelche Beweise?
Ich kann das natürlich auch nicht mit einem absoluten Ja oder Nein beantworten. Gibt es Beweise? Da verweise ich auf anerkannte Psychologen oder Ärzte wie zum Beispiel Raymond Moody oder Ian Stevenson, die viele Fälle weltweit untersuchten, Statistiken dazu aufstellten, Hypothesen definierten und dann mit Hilfe der mathematischen Statistik Wahrscheinlichkeiten berechneten. Ich fasse es mal salopp so zusammen. Sie kamen zu dem Schluss, dass etwas dran sein muss und man viele Erfahrungen ernst nehmen sollte. Rund 2 Milliarden Menschen glauben an die Seelenwanderung. Auch die vergangenen großen Menschen wie Pythagoras, Plato, Cicero, Goethe, Werner von Braun, die Kelten, Teile des Judentums und das frühe Christentum glaubten daran.
Ihr zweites Buch Secretum versetzt uns in eine andere Welt nach Indien. Die Geschichte fängt in einer Palmbibliothek an. Was ist das? Auch dort gibt es wieder Mysteriöses. Und worum geht es?
Also kommen wir zunächst zu den Palmblattbibliotheken. Man sagt, in einer indischen Palmblattbibliothek ist das Weltgedächtnis Akasha auf Palmblätter niedergeschrieben. Weise Rishis, also übersetzt indische Propheten, wurden vor 7000 Jahren erleuchtet und formulierten den Inhalt. Angeblich kann man dort seine Vergangenheit und auch seine Zukunft erfahren. Im Buch Secretum wird in einer Palmblattbibliothek entdeckt, dass hohe SS-Führer wie zum Beispiel Heinrich Himmler reinkarniert sind, ein weltweites Netzwerk aufbauen und weltweit Terroranschläge verüben. Es ist auch da wieder der Kampf Gut gegen Böse. Die gute Seite versucht im Buch einen großen Anschlag auf die Religionsführer der Weltreligionen während der Konferenz der Weltreligionen in USA zu verhindern.
Kann man Ihre Werke als mystische Krimis bezeichnen? Und glauben Sie, dass man mittels Hypnose eine Rückführung bewirken kann, um mehr aus seinem vorigen Leben zu erfahren?
Also meine Werke, also meine zwei Bücher, sind im weitesten Sinne mystische Krimis. Und kann man mittels Hypnose eine Rückführung bewirken und mehr aus dem vorigen Leben erfahren? Dazu kann ich nur so sagen, zu Therapiezwecken werden heute schon Kranke mit psychosomatischen und auch physischen Krankheiten hypnotisiert und angeblich in frühere Leben versetzt, um so die Ursachen der gegenwärtigen Krankheiten zu ergründen und zu eliminieren. Ich sage bewusst angeblich, denn ich habe so eine Erfahrung noch nicht selbst gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie jemals machen werde. Die psychologische Fachwelt ist sich da nicht einig. Der eine Teil warnt vor Rückführungen, um damit eventuell verbundene seelische Schäden zu vermeiden, und der andere Teil sieht eine Rückführung als Weiterentwicklung. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, aber Vorsicht vor Scharlatanerie.
Wer lektoriert Sie? Über welchen Verlag sind Ihre Bücher zu erwerben?
Also jeder Autor hat oder braucht ein Lektorat im Hintergrund. Ich habe von Elisabeth Legel, einer hervorragenden Germanistin und Besitzerin des Legel Verlags Rottgau, gelernt. Sie berät mich aus Sicht einer Lektorin und natürlich unterhalten wir uns auch sehr oft im Rödermerger Autoren- und Musikerkreis, wenn ein Buch entsteht. Mein erstes Buch erschien im Noel Verlag, das zweite über Book on Demand. Beide Bücher sind erhältlich bei Amazon, Libri im Buchhandel oder auch bei mir. Ich habe noch ein paar Exemplare zu Hause.
Sind Vorlesungen geplant? Wann und wo?
Am Sonntag, 11.09. ab 14 Uhr veranstaltet der Rödermerger Autoren- und Musikerkreis das Event Kulturraum am Dalles in der Kelterscheune in Urberach im Rahmen des Kultursommers Südhessen. Da treten wir dann mit Lesungen aus unseren Büchern auf und unsere Musiker zeigen auch ihr Können. Moderiert wird das Ganze von Henny Nachtsheim, bekannt aus Badesalz. Für Freitag, 14.10. ist von Jenny Roters, Matthias Hallmann und mir eine Charity-Veranstaltung zugunsten der Kirchenrenovierung in Urberach vorgesehen. Das gleiche planen wir in Oberroden für die Renovierung des Kirchendachs von St. Nazarius. Außerdem sind wir noch mit anderen Veranstaltern im Gespräch.
Ja, und schon wieder, Herr Miet, haben wir mit Ihnen einen Rödermerker Autor vorgestellt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mich sehr gefreut und nochmals vielen Dank für die Einladung.
Genau gestern hat kostenlos die erste Seniorenmesse Rödermark auf dem Gelände der Berufsakademie stattgefunden.
Viele Aussteller boten ihre Hilfen und Infos an und auch wir vom Radio Rödermark waren dort mit einem Quiz und einer Wunschkonzertspendenaktion vertreten.
Alle Preisträger und die vielen Musikwünsche werden ganz speziell in unserer nächsten Sendung im Juli präsentiert.
Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radar Radio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/Radioinitiative und
schreiben etwas ins Gästebuch oder schicken uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Ute Schmidt, Telefonnummer 06 074 911 350.
Wir hören uns wieder
am 10. Juli 2022 von 17 bis 18 Uhr. Also immer am zweiten Sonntag im Monat.
Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.